Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Schmiedings Blick, heute am 5. Dezember. Heute sprechen wir über die Geldpolitik in den USA und Europa sowie über die aktuelle Lage in Frankreich. Mein Name ist Klaus Newe, ich verantworte das Wealth Asset Management bei Berenberg. Holger, bevor wir zu unserem Hauptthema der Geldpolitik kommen, lass uns auf Frankreich schauen. Dort hat das Parlament gerade die Minderheitsregierung von Michel Barnier gekippt. Erläutere unseren Hörern zunächst einmal, worum es bei dem aktuellen Streit um den Staatshaushalt geht.
Klaus, in Frankreich ist die Haushaltspolitik aus dem Ruder gelaufen. Die Staatsschulden sind bei 112% der Wirtschaftsleistung. Das laufende Defizit im Haushalt in diesem Jahr dürfte über 6% der Wirtschaftsleistung betragen. Das ist fast so schlimm wie in den USA, wo der Schuldenberg mittlerweile bei 122% der jährlichen Wirtschaftsleistung und die jährliche Neuverschuldung bei knapp 7% liegt. Es ist leider eine französische Tradition. Wenn es mal Proteste gibt gegen Maßnahmen, und die gibt es immer mal wieder, dann macht der Staat mehr Geld locker. Das hat auch Präsident Macron über die Jahre immer wieder gemacht. Und deshalb ist trotz eigentlich eines bis jetzt vernünftigen Wirtschaftswachstums in Frankreich der Staatshaushalt dort nicht in Ordnung. Wenn es keine Korrekturen für den Haushalt 2025 gibt, dann könnte im kommenden Jahr der Fehlbetrag im laufenden Staatshaushalt bei etwa 7% der Wirtschaftsleistung liegen. Wir erinnern uns, die Maastricht-Obergrenze war mal 3%. Das ist sie offiziell auch heute noch. Die konservative Minderheitsregierung von Barnier wollte durch Eingriffe, also mehr Steuern, weniger Ausgaben bzw. weniger Zuwachs bei Ausgaben, insgesamt für das kommende Jahr eine Korrektur von 60 Milliarden Euro erreichen, um das Defizit auf 5% zu drücken. Eine solche Korrektur ist natürlich sehr umstritten und das erleben wir gerade in der französischen Politik. Da gibt es den Widerstand von der Vereinten Linken, aber auch von den Rechtsnationalisten unter Marine Le Pen.
Nun hat Le Pen gemeinsam mit der politischen Linken die Regierung zu Fall gebracht. Wie kann es jetzt in Frankreich weitergehen? Droht dort womöglich eine Finanzkrise?
Zunächst einmal politisch gesehen, es ist leider so, dass die Vereinte Linke und Le Pen mit ihren Rechtsnationalisten gemeinsam eine Mehrheit im Parlament haben. Sie sind sich in wenigen Sachen einig, aber leider offenbar manchmal sind sie sich schon einig, gerade in dem Sinne, dass sie Barniers Staatshaushalt nicht mögen. Eine Finanzkrise für Frankreich ist zwar möglich, aber zunächst nicht wahrscheinlich. Das Leben geht weiter. Auch im kommenden Jahr können ohne einen jetzt offiziell verabschiedeten Haushalt die Staatseinnahmen und Ausgaben vermutlich ähnlich laufen wie bisher. Das ist allerdings eine rechtliche Grauzone. Nach dem Sturz von Barnier dürfte er vorerst geschäftsführend weiter im Amt bleiben mit beschränkten Befugnissen, bis Macron einen neuen Premierminister ernannt hat. Der dürfte allerdings ähnliche Probleme haben. Um das Ganze aufzulösen, könnte man natürlich über Neuwahlen zum Parlament nachdenken. Die sind allerdings erst ein Jahr nach den letzten Wahlen möglich, also erst ab Juli 2025. Das, was gelegentlich Marine Le Pen ins Spiel bringt, dass Macron zurücktreten sollte, ich denke, das wird er nicht tun. Das wäre für Frankreich nicht gut. Und warum sollte er? Er ist bis 2027 gewählt. Aber sofern Frankreich nicht doch noch einen ordentlichen Staatshaushalt bekommt fürs kommende Jahr, dann gibt es fürs kommende Jahr eben auch keine Sparmaßnahmen. Die Folge dürfte dann sein, dass Frankreich noch höhere Risikoaufschläge für seine Anleihen bezahlen muss. Also, dass der französische Staatshaushalt zusätzlich dadurch belastet wird, dass er eben noch mehr für den Zinsdienst bezahlen muss. Zudem dürfte politische Unsicherheit die Konjunktur belasten. Vor allem Unternehmer dürften sich bei Investitionen zurückhalten. Das ist nicht gut. Also, es gibt durchaus ein Risiko, dass daraus auf Dauer eine Art Finanzkrise werden könnte. Allerdings sollten wir uns solch eine Finanzkrise mit kräftigen Risikoaufschlägen für französische Anleihen nicht vorstellen wie damals in der Euro-Krise. Denn das, was damals ja für Griechenland und andere Länder fälschlicherweise, aber leider eben doch diskutiert wurde, nämlich ein Austritt aus der EU oder dem Euro, das steht in Frankreich nicht auf der Agenda. Davon haben sich selbst die Radikalen abgewandt. Das haben wir dem schlechten Brexit-Beispiel Großbritanniens zu verdanken. Das wollen selbst die politischen Ränder in Frankreich nicht. Und wenn wir uns zurücklehnen, könnte man vielleicht sogar sagen, ein gewisser Druck auf Frankreich durch die Märkte könnte sogar heilsam sein, denn es ist klar, es muss sich dort im Staatshaushalt etwas ändern. Vielleicht würde dann Mitte-Links einsehen, dass das Bündnis mit links außen, das Mitte-Links bisher hat, auf Dauer doch nicht das Richtige ist. Und vielleicht würde Mitte-Links, würden die Sozialisten sich dann doch mit den Parteien der Mitte verständigen. Aber vorerst haben wir ein hohes Risiko, dass es in Frankreich, sagen wir mal, zu einer kleinen Finanzkrise und zu einem kräftigen Rückschlag für die französische Konjunktur kommt.
Vielen Dank, Holger. Gut zu hören, dass der Brexit dann doch auch nochmal für was Positives herangezogen werden kann. Was könnte eine französische Krise langfristig für Europa bedeuten? Und welche Konsequenzen müsste Deutschland daraus ziehen? Gerade in einer Situation, in der in den USA am 20. Januar der Wechsel von Joe Biden zu Donald Trump ins Präsidentenamt ansteht?
Zunächst einmal bedeutet eine französische Krise ja, dass die Handlungsfähigkeit Europas eingeschränkt ist. Denn ohne Deutschland und Frankreich gemeinsam geht in Europa ja nicht viel. Es könnte zwar auf Dauer gut sein, wenn in Frankreich jetzt mal eine Art Realitätsschock kommt in Sachen Staatshaushalt und dann vielleicht in einiger Zeit doch die Konsequenzen daraus gezogen werden. Aber zunächst einmal ist es natürlich schwierig, wenn in Frankreich eine politische Krise herrscht. Gerade zu einer Zeit, wo wir in Deutschland ja Wahlkampf haben. Und es ist dann eben schon ein Problem. Trump kommt ins Amt. Er droht mit Zöllen. Es geht um das Schicksal der Ukraine. Es gibt viel, was Europa mit Trump bereden muss. Frau von der Leyen von der Europäischen Kommission kann zwar einiges machen, aber ohne die wichtigen Mitgliedstaaten ist auch Brüssel nicht allzu mächtig. Im Idealfall würde Europa Trump ja Angebote machen. Angebote beispielsweise, wir kaufen mehr Waffen in den USA. Wir geben selbst mehr für die Ukraine, für die Verteidigung aus. Aber das ist eben ohne richtig handlungsfähige Regierung jetzt in Berlin und Paris schwierig. Schön wäre in einer Situation, wo Frankreich in der politischen Krise steckt, wenn es ein Signal aus Deutschland gäbe, dass zumindest Deutschland sich bereit erklärt, deutlich mehr für die Ukraine, mehr für die eigene Verteidigung auszugeben. Dazu müsste Deutschland allerdings die Schuldenbremse etwas lockern, am besten noch vor der Wahl. Leider sieht es nicht so aus, das hat die Union unter Friedrich Merz ja gerade abgelehnt. Also insgesamt ist es wohl so, dass Europas Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist zu der Zeit, wo es ganz wichtig wäre, Herrn Trump in den USA zu sagen, wir machen dir folgendes Angebot, um damit einen Handelskrieg zu vermeiden. Das Risiko, dass er uns doch mit erheblichen Zöllen bedroht, ist leider erheblich.
Dann lass uns das Stichwort Finanzkrise nochmal aufgreifen. Könnte die Europäische Zentralbank eingreifen, um mit dem Kauf französischer Staatsanleihen die Lage zu beruhigen?
Ja, natürlich, sie könnte theoretisch. Sollten die Risikoaufschläge für französische Anleihen kräftig steigen, könnte sie das machen. Aber das wäre ein großer Fehler. Frankreich sollte in diesem Fall die Folgen seiner eigenen Versäumnisse eben selbst spüren. Im Falle des Falles könnte die Europäische Zentralbank aber dafür sorgen, dass es keine großen Ansteckungseffekte auf andere Länder gibt. Sie könnte also vermeiden, dass andere Länder wie beispielsweise Italien, Spanien und Griechenland in Mitleidenschaft gezogen werden, also andere Länder, deren Politik derzeit ziemlich solide ist. Das könnte die EZB machen, indem sie einfach sagt, notfalls würden wir die Anleihen dieser Länder, nicht Frankreichs, aber dieser Länder kaufen. Und wenn sie das dann mal geäußert hat, wird wahrscheinlich der Markt auch relativ ruhig bleiben, was die Anleihen dieser Länder betrifft.
Damit sind wir ja bereits dicht an unserem Hauptthema dran, also der Geldpolitik. Lass uns hier zunächst auf die Volkswirtschaft Nummer 1 der Welt schauen, also auf die USA. Am 18. Dezember tagt dort die Notenbank, die Federal Reserve, zum letzten Mal in diesem Jahr. Was sagen die Wirtschaftsdaten? Sollte die Fed den Märkten ein Weihnachtsgeschenk bescheren, indem sie nochmals ihren Leitzinskorridor um 0,25 Prozentpunkt absenkt?
Klaus, der aktuelle Datenkranz besagt eigentlich, es gibt keinen überzeugenden Grund, jetzt die Zinsen weiter zu senken. Die Konjunktur ist robust. Auch im Vierteljahr wächst die US-Wirtschaft offenbar mit einer Rate oberhalb des Trendwachstums von 2%, möglicherweise sogar deutlich oberhalb der Rate. Und was die Inflation betrifft, 2,6% im Oktober, das ist noch ein bisschen hoch. Wobei allerdings ein Indikator, auf den die Fed besonders gerne schaut, nämlich technisch ausgedrückt die Kernrate des Deflators des privaten Verbrauchs, also ein Inflationsmaß, das aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung herauskommt, das liegt bei 2,3%. Aber wie immer wir es auch drehen und wenden, auf welche Daten wir auch schauen, die Inflation in den USA ist noch ein klein bisschen hoch und vor allem das Wachstum ist weiterhin robust. Die Konjunktur braucht eigentlich keinen geldpolitischen Stimulus. Die Fed kann sich Zeit lassen. Ob sie das tun wird, ist eine andere Frage.
Dann lass mich konkret nachfragen, wie interpretierst du denn die Daten? Also was ist deine Vorhersage für den 18. Dezember? Senkt die FED die Zinsen? Und wie sehr könnte das von den Monatsdaten zum US-Arbeitsmarkt abhängen, die ja an diesem Freitag veröffentlicht werden?
Wir sind derzeit in der Minderheit derjenigen, die sagen, sie sollte die Zinsen im Dezember nicht senken und wird es wahrscheinlich auch nicht tun. Am Markt allerdings wird die Wahrscheinlichkeit, dass die FED nochmals in diesem Jahr zu Weihnachten die Zinsen senkt, mit etwa 75% eingeschätzt. Die schwankt allerdings sehr stark, diese Einschätzung am Markt. Die Arbeitsmarktdaten, die wir am Freitag bekommen, könnten hier einen gewissen Einfluss haben. Eigentlich sollte man auf diese Daten gar nicht so genau schauen, denn sie werden so häufig revidiert, es ist auf sie einfach kein Verlass. Aber es sind halt wichtige Daten und alle werden dann doch darauf gucken. Sofern diese Arbeitsmarktdaten nicht stark ausfallen, dann könnte es sein, dass auch die FED eben doch am 18. Dezember die Zinsen senkt. Dann würden wir möglicherweise unsere Vorhersage, dass die FED sich noch etwas zurückhält, dann revidieren müssen.
Dann lass uns ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Wie könnte es dann mit der US-Geldpolitik im kommenden Jahr weitergehen? Trump würde sich ja über niedrigere Zinsen freuen, aber du hast uns in den vergangenen Wochen bereits erklärt, dass sein Wirtschaftsprogramm die Inflation eher anheizen könnte. Hat die FED so gesehen noch viel Spielraum für niedrigere Zinsen?
Klaus, eigentlich hat sie nicht mehr viel Spielraum für niedrigere Zinsen, denn Trump will ja die Einkommensteuern senken, Zölle erheben, neue Zölle erheben und er möchte die Einwanderung zurückdrängen. Einkommensteuern senken heißt mehr Nachfrage, Zölle rauf heißt höhere Preise. Weniger Einwanderer heißt ja mehr Kostendruck am Arbeitsmarkt, weil Menschen fehlen, um die Arbeit zu machen. Der Arbeitsmarkt ist ja robust. All das führt dazu, dass es zwar kurzfristig eine bessere Konjunktur geben könnte, mehr Nachfrage, dass es eben kurzfristig und auf Dauer aber mehr Inflation geben würde, wenn Trump das tatsächlich so durchsetzt, wonach es zu einem erheblichen Teil aussieht. Also eigentlich ist der Spielraum für die US-Notenbank, die Zinsen weiter zu senken, eng begrenzt und wir denken, dass es im kommenden Jahr höchstens einen weiteren Zinsschritt geben wird.
Holger, bei uns entscheidet die Europäische Zentralbank bereits am 12. Dezember über ihren weiteren Kurs in der Geldpolitik. Sie wird sich dabei auf neue Projektionen für Wachstum und Inflation in der Eurozone stützen. Hat sich deiner Meinung nach der Wachstumsausblick eingetrübt im Vergleich zum September, als die EZB letztmals ihre vierteljährlichen Prognosen angepasst hatte?
Klaus, auch im September war die EZB meiner Meinung nach ein klein bisschen zu optimistisch, was das Wirtschaftswachstum betrifft. Und jetzt hat sich der Ausblick noch einmal etwas eingetrübt. Im September hatte die EZB gesagt, dass sie für dieses Jahr 0,8% Wirtschaftswachstum in der Eurozone erwartet, fürs kommende Jahr 1,3%. Unsere aktuellen Prognosen sind etwas drunter, für dieses Jahr 0,7%, fürs kommende Jahr 1%. Zudem wirtschaftliche Frühindikatoren, das deutsche IFO-Geschäftsklima, die Einkaufsmanager-Indizes, die am Markt oft beachtet werden, all die sind weiter nach unten gegangen. Und jetzt haben wir auch noch das französische Problem, das eben durchaus dazu führen könnte, dass in Frankreich die Konjunktur für einige Zeit schwächelt. All das heißt, ja, der Konjunkturausblick ist noch etwas stärker eingetrübt, als die EZB das im September gesagt hat. Sie wird wohl ihre Wachstumsprognosen wieder einmal, und ich sage wirklich, wieder einmal nach unten anpassen müssen.
Und wie sieht es bei der Inflation aus? Im November ist die Rate ja wieder auf 2,3% gestiegen. Ist die Eurozone trotzdem auf Kurs, um das Zentralbankziel von 2% im kommenden Jahr zu erreichen?
Ja, bei der Inflation sieht es besser aus, zumindest für einige Zeit. Wir dürfen im kommenden Jahr den 2% sehr nahe kommen. Wir erwarten für das kommende Jahr einen Durchschnitt von 2,1% für die Eurozone. Es kann aber durchaus auch 2,0% sein. Die Europäische Zentralbank hatte im September noch 2,2% fürs kommende Jahr vorhergesagt. Wir haben jetzt ja in diesem Winter wohl eine schwächere Konjunktur, als die EZB es erwartet hatte und auch etwas schwächer, als wir selbst es im September noch erwartet hatten. Jetzt kommt beispielsweise das französische Problem ja dazu. Und eine schwächere Konjunktur dämpft natürlich etwas den Lohn- und den Preisdruck. Also für das kommende Jahr wird die EZB wohl ihr Ziel erreichen können.
Holger, der Markt ist sich ziemlich sicher, dass die EZB am kommenden Donnerstag ihre Leitzinsen um einen Viertelprozentpunkt senken wird. Der Einlagensatz, zu dem Banken ihre Überschussliquidität bei der EZB parken können, läge dann bei 3%. Vor 6 Monaten waren es noch 4%. Solch ein Zinsschritt entspricht ja auch deiner Vorhersage, oder?
Ja, wir erwarten wie fast alle anderen Beobachter, dass die EZB ihre Zinsen senken wird, und zwar wahrscheinlich um einen Viertelprozentpunkt. Wir haben es ja diskutiert, der kurzfristige Inflationsausblick fürs kommende Jahr passt und die Konjunktur ist schwächer. Man kann kritisieren, und das haben wir ja schon mehrfach gemacht, die EZB hätte eigentlich ihre Zinsen nie auf 4% anheben sollen und sie hätte bei schwächender Konjunktur bereits früher reagieren sollen und die 4% wieder verlassen sollen. Also jetzt ein Schritt auf 3% macht Sinn und dürfte kommen.
Vor wenigen Wochen hatten viele Beobachter sogar geglaubt, dass die EZB diesmal einen großen Zinsschritt von einem halben Prozentpunkt wagen könnte. Wäre das angemessen und hältst du das für wahrscheinlich?
Am Markt wird jetzt eine Wahrscheinlichkeit von etwa 20% gesehen, dass die EZB tatsächlich einen großen Zinsschritt macht. Aber für die EZB wäre das ziemlich ungewöhnlich. Und so schlecht waren die Daten zuletzt nun auch nicht. Zudem, gerade angesichts dieser französischen Krise, hätte es einen Beigeschmack, wenn die EZB jetzt unerwarteterweise plötzlich ihre Zinsen um einen halben Prozentpunkt statt nur wie üblich um einen Viertelprozentpunkt senkt. Ich denke, dass die EZB davor zurückschrecken wird.
Holger, und wie könnte es mit der Zinspolitik im kommenden Jahr weitergehen? Hat die EZB noch viel Spielraum nach unten?
Klaus, jetzt wird es interessant. Wir haben zwar ja gerade gesagt, dass die Inflationsrate im kommenden Jahr wahrscheinlich so etwa beim 2%-Ziel der EZB liegen wird. Aber das gilt fürs kommende Jahr. Über das kommende Jahr hinaus ist der Ausblick dann wieder etwas anders. Im kommenden Jahr hilft ja bei der Inflation, dass jetzt zunächst einmal im jetzt kommenden Winter die Konjunktur eher schwächlich sein wird. Das drückt die Inflation. Aber was den längerfristigen Ausblick betrifft, wir erwarten ja, dass die Konjunktur so ab Frühjahr, spätestens ab Sommer, sich wieder normalisiert. Und bei wieder normaler Konjunktur in der Eurozone, bei wieder besserer Konjunktur, gerade auch in Deutschland, das erwarten wir ja, dass es nach der Wahl dann wieder aufwärts geht bei uns, mit weniger politischer Unsicherheit und einem gewissen politischen Reformprogramm. Also bei wieder normalerer Konjunktur in Europa dürfte dann der Inflationsdruck wieder etwas zulegen auf Dauer. Wir haben ja alles in allem einen Mangel an Arbeitskräften in vielen Bereichen, in vielen Ländern. Der Lohndruck wird jetzt kurzfristig im kommenden Jahr nachlassen. Spiegelbild der derzeit schlechteren Konjunktur. Aber auf Dauer nimmt der Lohndruck wieder zu. Wir denken, dass dann 2026, 2027 die Lohnsteigerungen wieder bei etwa 4% liegen werden, nach vermutlich um die 3% im Jahr 2025. Und das heißt dann, dass die Inflation durch den Lohndruck, dass die Inflation gerade bei Dienstleistungen eher wieder anziehen wird. Und auch bereits jetzt sehen wir, dass im Dienstleistungsbereich die Inflation hartnäckig sich hält. Sie lag noch bei Dienstleistungen bei 3,9% im November. Also, ich glaube, dass langfristig die Inflation nicht bei 2% verharren wird, auch wenn wir das im kommenden Jahr etwa erreichen, sondern wieder auf rund 2,5% ansteigen wird. Wenn die EZB dann im kommenden Jahr ihre Zinsen stark senkt, dann wird sie das 2026, spätestens 2027, aber wahrscheinlich schon 2026 wieder rückgängig machen müssen. Unsere Vorhersage ist, die EZB geht mit ihrem Einlagensatz auf 2,5% im kommenden Frühjahr und wird dann ab Herbst 2026 wieder gen 3% gehen müssen. Sollte die EZB beispielsweise als Reaktion auf eine noch schwächere Konjunktur, Stichwort wieder Frankreich, ihre Leitzinsen noch stärker senken, sagen wir mal auf 2,25 oder sogar 2% beim Einlagesatz im Laufe des kommenden Jahres, dann wird dann der Bedarf 2026 oder 2027, die Zinsen wieder anzupassen nach oben, noch größer sein. Langfristig, glaube ich, wird sich der EZB-Zins, der relevante, der Einlagensatz bei etwa 3% einstellen müssen, auch wenn es im kommenden Jahr für einige Zeit etwas unter dieses Niveau gehen dürfte.
Vielen Dank, Holger. Nächste Woche kehren wir zurück mit einem Anlegerspezial. Zu Gast ist Professor Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege bei Berenberg. Professor Meyer wird uns seinen Ausblick auf die Märkte zum neuen Jahr vorstellen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.